Herzlich willkommen zu Folge 75 unseres Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und heute reden wir über das Wetter oder besser gesagt über das Klima. Denn der Klimawandel ist längst kein fernes Zukunftsszenario mehr. Er ist mitten in unseren Weinbergen angekommen. Deutsche Winzerinnen und Winzer stehen vor neuen Herausforderungen. Hitzeperioden, Wassermangel, Starkregen, veränderte Reifezeiten, all das beeinflusst den Weinbau spürbar. Und was bedeutet das jetzt konkret für zum Beispiel die Rebsorten, für die Qualität, aber auch für die Zukunft des Weinbaus in Deutschland? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in dieser Folge. Wir sprechen mit Johannes Rinker. Er ist Winzer vom Kaiserstuhl in Baden. So, ich spreche jetzt mit Johannes Rinker vom Weingut Knab in Endingen am Kaiserstuhl. Hallo Johannes.
Hallo, grüß dich. Viele Grüße aus Ending.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass einige unserer Zuhörer das vielleicht nicht ganz einordnen können, wo liegt denn Endingen?
Also wir sind hier ganz im Südwesten von Deutschland, eigentlich direkt an der französischen Grenze. Der Kaiserstuhl ist die wärmste Region in Deutschland, wobei aktuell jetzt gerade die Temperaturen doch ein bisschen kühler sind wieder. Aber natürlich sonst eben bei Freiburg, also zwischen Freiburg und Straßburg eigentlich liegt Ending und der Kaiserstuhl.
Genau, zur Einordnung, heute ist der 28.07. Wir zeichnen das heute auf. Tatsächlich jetzt nicht so die übermäßigen Temperaturen, auch bei uns in Rheinhessen nicht. Ich glaube, es nennt sich oberrheinische Tiefebene bei euch.
Genau, richtig. Also
Ja.
wir liegen eigentlich direkt eingebettet zwischen Schwarzwald und den Vogesen. Also wirklich direkt an der französischen Grenze dort. Und das ist eben hier im Rheintal, eben in der oberrheinischen Tiefebene. Und der Kaiserstuhl ist eben eine vulkanische Erhebung da mittendrin. Also da steht so wie so eine Insel eigentlich dort in dem Rheintal. Und das macht ihn auch geologisch und klimatechnisch sehr ja, einzigartig.
Nur Baden ist ja als einziges Anbaugebiet in Deutschland, glaube ich, auch komplett in der europäischen Weinbauzone B. Das heißt, da ist sowieso schon ein wärmeres Klima als im Rest des Landes. Die anderen Anbaugebiete gehören dann zur Zone A. Wir wissen ja auch durch die Werbung, Baden ist von der Sonne verwöhnt. Das war früher ein Werbeslogan. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Aber zutreffend ist es noch. Und gerade der Kaiserstuhl ist ja auch, oder dieser oberrheinische, die oberrheinische Tiefebene, die wärmste Region Deutschlands, bekannt. Und jetzt wird es da zunehmend wärmer. Bevor wir auf den Punkt kommen, stell doch mal kurz euren Betrieb vor.
Ja, also eben, ich bin vom Weingut Knab. Also meine Eltern haben den Betrieb vor ja, ein bisschen mehr wie 30 Jahren hier übernommen. Deswegen auch mein Name Rinker und nicht Knab. Das ist ein alter Familienbetrieb, den wir übernommen haben, auch weiterhin eben als Familienbetrieb so führen. Meine Eltern sind auch noch mit im Betrieb eben. Und ja, das ist eben bei uns ein Familienbetrieb eben. Wir haben uns ja auch schon früher, auch bevor wir den Betrieb übernommen haben, waren hier die Burgundersorten vorherrschend. Allerdings eben muss man sagen, da kamen doch noch einige andere Sorten mit dazu. Und das liegt natürlich schon auch, also so ein Fokus, den wir heute haben, das liegt schon natürlich auch mit den klimatischen Veränderungen, hängt das zusammen. Und das hat sich ja in den letzten Jahren schon sehr stark verändert. Aber darüber werden wir ja nachher noch ein bisschen reden. Wir liegen eben in Ending am Kaiserstuhl. Also Kaiserstuhl, wie gesagt, eben das ist die wärmste Region Deutschlands, deswegen hier auch die Burgundersorten vorherrschen. Der südliche Kaiserstuhl, das sind die wärmsten Weinlagen in Deutschland.
Und jetzt mal, um auf unser Thema zu kommen, wie hat sich das in deiner Wahrnehmung verändert in den letzten, sagen wir, in den letzten 20 Jahren? Kannst du das vergleichen mit heute? Also bei mir ist es immer so, ich habe Anfang August Geburtstag und früher sind da die Mähdrescher in Rheinhessen gekreist. Und jetzt mittlerweile ist, ich glaube, der vergangenes Jahr war der 6. August, der Beginn der Weinlese in Rheinhessen. Also das ist ja schon irgendwie ein Unterschied. Und die Weinlese ging dann immer los, irgendwann im Herbst, wenn es kalt war und geregnet hat. Wie ist das für dich, die Wahrnehmung?
Ja, also ich bin jetzt eben, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin vor 10 Jahren eigentlich hier in den Betrieb eingestiegen. Also die diesjährige Lese wird meine 10. hier voll im Betrieb. Eben davor war ich natürlich auch schon ein bisschen hier tätig und so, aber auch noch in anderen Regionen. Und natürlich eben, man sieht schon eine ganz starke Entwicklung. Also natürlich, was die Lesezeitpunkte angeht, was auch die Reife angeht, hat sich das sehr stark verändert. Aber nicht nur die Weinlese, sondern die Gesamtvegetation, muss man schon auch sagen, hat sich sehr stark nach vorne geschoben. Also auch immer interessant, wenn man dann so historische Daten oder irgendwelche Literatur liest, wo irgendwelche Durchschnittsblütezeitpunkte oder sowas sind. Das entspricht der heutigen Realität meistens nicht mehr, wenn man das langjährige Mittel eben dann betrachtet. Das hat sich alles um ein paar Wochen nach vorne geschoben und das merkt man schon. Und natürlich eben, also das sind auch so die für mich die Kindheitserinnerungen, also die Weinlese, die war immer mit ja oft auch neblig. Es war meistens ein bisschen feuchter. Es hat öfter geregnet und es waren nicht so warme Temperaturen. Und das ist schon was, was sich in den letzten 20 Jahren sehr stark verändert hat.
Gab es da für dich irgendein Schlüsselerlebnis oder ein besonderes Jahr, was dir in Erinnerung ist?
Ja, also auf jeden Fall. Also da gibt es eigentlich mehrere. Ich würde jetzt mal auf ja, vielleicht zwei Ereignisse eben. Also eins war gleich eigentlich, also nachdem ich mein Weinbaustudium beendet hatte in Geisenheim, bin ich eben hier in den Betrieb zurückgekehrt. Eben habe dann die Weinlese 2016 eben gemacht, nachdem ich meine Thesis dann im Sommer gemacht habe. Dann die Weinlese und 2017 war dann eigentlich mein erstes komplettes Jahr hier, also mit Beginn mit dem Rebschnitt eben. Da hat man, so wenn man aus dem Studium kommt, natürlich viele Vorstellungen, wie man irgendwelche Dinge machen will, dieses Jahr Sachen verändern will und so weiter. Und 2017 war bei uns ganz heftiges Frostereignis, also ganz Deutschland eigentlich da betroffen. Und ja, Ende April hatten wir schon einen ordentlichen Austrieb. Und dann sind eben die Temperaturen ja, in den Eisheiligen, ich glaube, auf -8 oder sowas runter. Ich bin dann noch nachts, das weiß ich noch, eben
Ja.
im Weinberg rumgefahren, habe den Thermometer im Auto eben dann angeschaut. Und irgendwann so gegen 12 lag es dann bei 0 und dann ging es weiter, -1, -2, -3. Und ja, in den nächsten Tagen hat man dann die Auswirkungen dann eben gesehen und das war schon heftig, eben auch eine sehr, sehr einschneidende Erfahrung, dann auch im ersten Jahr gleich mit so einem Jahrgang dann umgehen zu müssen. Und das ist natürlich eben Frostereignisse, es sind natürlich schon welche, also gerade die Spätfröste, nicht die Winterfröste, sondern die Spätfröste, die gerade im April, Anfang Mai, die halt deutlich zugenommen haben, weil der Austrieb halt schon deutlich früher ist.
Genau.
Also das war das,
Ja,
ja.
ganz gut. Das haben wir in dem Podcast jetzt schon ein paar Mal, auch in früheren Folgen thematisiert. Das Problem ist ja nicht der Frost an sich, den gab es früher schon, den gibt
Genau.
es immer wieder. Das Problem ist, dass der Austrieb schon vor dem Frost ist.
Genau, die Triebe, die jungen Triebe sind einfach schon früher im Grün. Also die sind einfach, der Austrieb hat sich einfach um ja meistens, je nachdem wie der Winter ist, aber die Winter sind sehr warm geworden. Also das ist noch gravierender wie die Sommer eigentlich. Also die Wintertemperaturen, gerade ja, Januar, also eigentlich die kalten Monate, die sind deutlich wärmer geworden. Dadurch haben wir eigentlich keine Winterfröste mehr, also die ist früher auch häufiger gab. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir einen leichten Winterfrost haben, war 2012, wo wir auch eine Junganlage hatten, die dann schon Schäden davon getragen hatte. Aber es war schon, also da muss es minus 20 Grad knapp haben. Das haben wir eigentlich so gut wie gar nicht mehr hier. Also diese Problematik hat sich weitestgehend erledigt. Aber eben dadurch, dass die Winter dann warm sind, die Bodentemperaturen sich schneller erwärmen und nachher die Rebe zu einem früheren Austrieb zwingt. Dadurch ist natürlich die Vegetationsperiode nach vorne verschoben und dann kommen ganz normal, also das sind auch immer wiederkehrende Wetterereignisse, die man auch historisch, also die Fröste eben, die haben nicht zugenommen, aber die Schäden dadurch schon.
Und du wolltest, glaube ich, gerade ausholen noch ein anderes Ereignis.
Genau, das war eigentlich eben das Jahr 23 als gesamtes Jahr. Also man muss da schon auch einfach sehen, die letzten Jahre hatten wir eigentlich ein permanentes Wasserdefizit. Das hat sich eigentlich so immer von Jahr zu Jahr eigentlich potenziert, so dass wir eigentlich jedes Jahr ein bisschen zu wenig Wasser hatten und wieder zu wenig und wieder zu wenig. Dadurch ist auch der Grundwasserspiegel etwas gesunken und nachher auch die, ja, ich sag mal, die Trockenproblematik also immer schwieriger geworden. Und 2023 hat es eigentlich hier auch so ein bisschen den Höhepunkt erreicht. Und so habe ich das noch nie gesehen gehabt. Also wir sind ja, muss man dazu sagen, eben der Kaiserstuhl ist zwar die wärmste Region, aber wir sind nicht die trockenste Region hier. Also wir haben mehr Niederschlag wie hier in Rheinhessen oder eben in der Pfalz auch oder im Rheingau. Da haben wir schon ein bisschen mehr oder gerade im Elsass eben gerade auf der anderen Rheinseite, die haben deutlich weniger Niederschläge. Das ist eigentlich bei uns nicht so problematisch, aber 2023 hatten wir auch wieder, nach 2022, das auch schon sehr trocken war, hatten wir auch ein sehr, sehr trockenes Jahr. Und da war es dann schon so, dass hier die Landschaft sich so, schon sehr stark verändert hat. Und hier haben wir viel auch so Trockenrasenstandorte. Also das sind die Naturschutzgebiete hier mit den Orchideenbeständen und so weiter. Und das hat 23 schon so Verhältnisse gehabt, wie man das eigentlich nur irgendwie aus Südfrankreich oder der Toskana kennt oder so, wirklich Landschaften, die komplett braun waren eigentlich. Also bei uns sind die also auch aktuell in schönem Grün, auch im Sommer. Und das hat sich sehr stark da gezeigt, einfach gerade auf den vulkanischen Böden hier, die wir hier sehr viel haben. Die sind ein bisschen trockenheitssensibler, können nicht so die Feuchtigkeit speichern wie die Lössböden, die wir auch hier haben. Und da hat man schon gesehen, also die Reben waren nach wie vor grün. Aber die Gassen waren komplett dürr. Und das war eigentlich ein bisschen neues Bild. Aber ich denke auch ein Bild, an das man sich zukünftig schon hier auch gewöhnen muss und sich schon auch darauf einstellen muss. Wir hatten jetzt natürlich nach dem Jahrgang oder nach dem Jahr 23 hatten wir das Jahr 24, das das Ganze ein bisschen obsolet gemacht hat. In dem Jahr 24 hatten wir Niederschläge wie seit den 70er nicht mehr. Wobei man muss schon auch sagen, was halt mehr und mehr kommt, und das ist auch dieses Jahr wieder der Fall. Also heute ist mal so ein Tag, wo ja, so den ganzen Tag ein bisschen hier Regen fällt und so, immer mal wieder. Und das sind eigentlich Dinge, die wir normalerweise hier immer hatten. Aber wenn man so auf die Niederschlagsereignisse jetzt dieses Jahr so auch wieder blickt, waren das ganz viele so Starkregen-Niederschläge auf einen Schlag, wirklich dann 20 Liter oder mehr, wirklich in kürzester Zeit. Und das ist natürlich schon auch was, wo zwar die Summen nachher im Niederschlag hoch sind, aber das, was im Boden ankommt, dem nicht entspricht. Und also momentan, denke ich, sieht die Wassersituation wieder ganz gut aus, wobei man auch sagen muss, dieses Jahr trotz des sehr, sehr nassfeuchten Winters auch und des letzten Jahres war dann im Frühjahr schon hier eine sehr trockene Situation, weil wir hatten eben dann auch im Mai, Juni sehr, sehr wenig Niederschläge und da hat man hier schon so langsam ja, die Begrünung weggemulcht und sich auf einen sehr, sehr trockenen Sommer eingestellt. Man lernt ja auch aus solchen Jahren, also man muss einfach auch die Bewirtschaftung ein bisschen anpassen.
Genau, das ist jetzt die Frage. Es wird wärmer, die Blüte ist früher, es gibt extremere Wetterereignisse. Wenn Regen fällt, dann oft alles auf einmal. Manchmal fällt kein Regen, dann ist es trocken. Wie passt ihr euch an? Was macht ihr im Weinberg, um dem entgegenzuwirken?
Also ich denke, eine ganz gute Möglichkeit ist, also man muss immer schauen, was machen Winzer oder was machen Landwirte in Regionen, wo die Bedingungen schon länger so sind. Und das ist momentan ist hier sehr, ja, wird sehr viel über Bewässerungssysteme und so weiter diskutiert. Ich bin kein großer Freund von Bewässerungssystemen, weil Bewässerungssysteme, das sollte immer die letzte Maßnahme sein, weil man muss sich einfach auch vor Augen führen. Ein Weinberg kann schon trocken. Also das sieht man, wenn, also ich war jetzt gerade im Urlaub, war ich in der Provence eben im Süden von Frankreich. Und da sieht man schon auch, wie die Winzer mit Trockensituationen umgehen. Das ist eine ganz andere Intensität, die wir hier haben. Also wir haben hier über den Sommer Regen. Das haben die nicht. Und dementsprechend arbeiten die ganz anders in der Bewirtschaftung. Ich bin ein sehr großer Freund, mit dem Boden zu arbeiten dann. Also das ist auch ein bisschen mehr die südländische oder die französische Art und Weise. Also Bewässerungssysteme. Ich habe auch schon in Neuseeland gearbeitet. Dort werden die meisten Weinberge bewässert. Das ist eine sehr technische Lösung, sage ich mal. Aber man hat auch eben die bodenphysikalischen Eigenschaften. Also das heißt eben, man kann den Boden umbrechen, um Wasser zu sparen. Man kann mit speziellen Begrünungssystemen auch die Bodenfeuchte erhöhen, beziehungsweise steuern in beide Richtungen. Und das ist was, was glaube ich halt immer mehr und mehr zum Thema, womit wir uns auch viel mehr noch beschäftigen müssen. Weil gerade auch Starkregenereignisse oder so, wenn man Boden komplett offen hält, führt es nachher zu großen Problemen bei Starkregenereignissen, gerade in Hanglagen. Wenn man Boden mit einer zu starken Begrünung eben dann auch einsät oder die eben zu stark wachsen lässt. Das ist eine große Konkurrenz. Also das sieht man im Süden, da sind nur die Weinberge, da ist keine Begrünung drin. Die Böden sind über den Sommer komplett geöffnet. Aber die haben auch nicht die Starkregenereignisse. Also man muss das schon standortmäßig anpassen und muss sich schon überlegen, was passt auch in mein System. Aber man kann natürlich auch von anderen Winzer, die mit dieser Problematik eben schon länger zu tun haben, einfach da auch viel lernen. Also nicht nur Winzer, ich würde da die ganze Landwirtschaft mit einschließen, weil ja, ich denke, das ist schon was, wo einfach branchenübergreifend ist.
Ich meine, das Klima, damit müssen alle klarkommen. Und ich glaube, gerade die Trockenheit betrifft ja dann in erster Linie sogar noch die anderen Landwirte, die da viel mehr Probleme mit haben als die Winzer. Wie ist das mit Pflanzenschutz? Hat sich da was verändert?
Ja, also das auf jeden Fall. Also natürlich eben, also das, was man vorher schon angesprochen hat, die Vegetation geht früher los. Aber die Vegetation beziehungsweise die letzte Behandlung oder so, die ist auch früher. Also das hat sich verschoben. Und eigentlich kann man schon tendenziell sagen, dass der Pflanzenschutz, gerade was die Krankheiten, die wir eben haben, eben, das ist bei uns vor allem der echte und der falsche Mehltau, Peronospora und Oidium, die sind eigentlich die Leitkrankheiten, die uns eigentlich so den Pflanzenschutz nachher packten. Das hat sich ein bisschen verändert. Früher war für uns ganz klar, wir machen Pflanzenschutz nach Peronospora, dem falschen Mehltau. Mittlerweile müssen wir uns mehr mit Oidium beschäftigen. Auch mit dem falschen Mehltau, das haben wir letztes Jahr gesehen. Aber insgesamt die Behandlung durch das, dass man eben längere Trockenphasen hat, kann man mit weniger arbeiten. Also das funktioniert bedingt. Also man muss schon auch, also da bin ich jetzt auch, gibt's positive und negative Aspekte. Starkregen heißt auch immer ein bisschen höheres Risiko. Wo kommt der Starkregen? Ein großes Regenereignis oder so ein über 2, 3 Tage dauerndes Regenereignis, das kann dir der Wetterbericht sehr gut voraussagen. Ein Gewitter nicht. Und das ist oft so, dass man gar keins irgendwie da drin hat und plötzlich kommt es. Also wir sind hier in der Bergregion letztendlich. Ob es bei uns regnet oder im Nachbarort, das kann man nicht wirklich vorhersehen. Also sonst würde ich schon sagen, der Pflanzenschutz ist ein bisschen weniger geworden, weil wir auch früher aufhören können, weil wir früher lesen.
Ja, also durchaus auch ein, wenn man so will, ein positiver
Ja.
Aspekt. Ein anderes Thema. Wir haben ja schon gesagt, ihr habt die Burgundersorten bei euch im Vordergrund und zum Beispiel weniger den Riesling, weil es eben bei euch wärmer ist. Wie würdest du das einschätzen? Gibt es bei euch irgendwann einen Punkt, wo man sagt, das wird langsam auch zu warm für die Burgundersorten und ihr müsst irgendwas anbauen, was vielleicht irgendwo in Südfrankreich wächst normalerweise?
Also, das ist natürlich schon so, sowas ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Also früher hatten wir andere Sorten, wie wir die heute haben hier, auch die Burgundersorten. Da gab es noch ganz andere hier, die irgendwann verschwunden sind, weil man gemerkt hat, das macht jetzt klimatisch weniger Sinn. Ich denke, die Burgundersorten sind hier schon richtig in den Burgundersorten. Wir reden ja auch da nicht von einer Sorte. Also das ist eine Familie mit sehr vielen Sorten drin. Dazu gehört eben der Spätburgunder, der Weißburgunder, der Grauburgunder, aber also im Groben auch eben der Auxerrois und der Chardonnay. Sind zwar keine hundertprozentigen Burgunder, zumindest in Deutschland wird das so gesehen. Ich würde es jetzt mal dazu zählen. Da ist natürlich auch großer Spielraum innerhalb der Burgunderfamilie. Auch ein Weißburgunder verhält sich anders wie ein Grauburgunder oder ein Chardonnay. Da haben wir natürlich, also wir hatten früher auch Riesling hier im Betrieb bis 2020. Wir hatten früher Gewürztraminer bis 2017. Wir hatten auch Müller-Thurgau natürlich. Das haben wir gar nicht mehr im Betrieb. Gibt es trotzdem am Kaiserstuhl noch mehr, aber wird weniger und weniger. Der Chardonnay ist was eigentlich die letzten Jahre dazugekommen ist und immer interessanter eigentlich wird mit den klimatischen Bedingungen, die wir gerade haben und der auch sehr gut damit zurechtkommt. Also man merkt natürlich, Chardonnay ist auch eine Sorte, die doch auch weiter im Süden und in wärmeren Regionen eben dann auch angebaut wird und mit solchen Bedingungen auch sehr gut zurechtkommt. Und wir hatten eben im Betrieb eigentlich den glücklichen Fall, dass wir eine ganz alte Versuchsanlage vom Chardonnay übernehmen konnten, die Mitte der 80er Jahre eben schon gepflanzt wurde. Und die konnten wir übernehmen. Da sind verschiedene Klone drin, eben aus den verschiedenen Regionen in Frankreich eben. Und das ist eigentlich ein ganz glücklicher Zufall gewesen, dass wir den Weinberg von dem Winzer eben kaufen konnten und somit eigentlich das schon ein bisschen länger auch beobachten können, wie der sich entwickelt. Und da hat man eine sehr, sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren einfach gehabt. Und besonders natürlich die warmen Jahre, die waren sehr, sehr gut, was diese Sorte angeht. Auch die trockenen Jahre. Und das zeigt uns natürlich schon auch, okay, das ist eine Sorte, die hier Zukunft hat. Andere Sorten wiederum. Es gibt hier auch einige Winzer, die Cabernet Sauvignon machen. Es gibt ein paar Winzer, eben vor allem auch Merlot wird mehr und mehr interessant. Ich bin da eher beim Pinot Noir. Da haben wir einfach noch ein sehr, sehr großes Potenzial, was die Qualität angeht. Und ich denke, da ist vor allem auch das Spiel mit den verschiedenen Klonen gefragt. Auch die Ertragsmengen, da muss man ein bisschen einen Blick drauf haben eben. Und dann kann man da ganz andere Qualitäten von Rotwein erzeugen, die eben auch sehr positiv auf den Klimawandel oder beziehungsweise auf die Klimaveränderung dann reagieren, weil die Reife in diesen Sorten, die ist mittlerweile doch besser wie früher. Also wenn man eben sieht, früher waren die meisten Rotweine dann auch angereichert und so weiter. Das braucht man heute nicht mehr so. Auch die Tanninreife und so weiter, das sind ganz andere Rotweine, was die Farbe angeht, was die Struktur angeht, was auch die Komplexität angeht. Und das ist sehr, sehr positiv.
Also Anreicherung, wenn du es ansprichst, heißt den Alkoholgehalt im Most, nee, nicht im Most, sondern den Zuckergehalt im Most erhöhen, um einen höheren Alkohol zu bekommen, damit der Wein einfach mehr Körper hat. Das ist ein Verfahren, was praktiziert wurde und aber immer weniger, weil die Weine, weil die Trauben einfach immer reifer werden. Aber wenn du sagst,
Zumindest nicht nötig ist.
genau. Wenn du sagst, der Gewürztraminer und Müller-Thurgau zum Beispiel, den gibt es bei euch im Betrieb nicht mehr, war da der Hauptgrund einfach, dass der sich klimatisch nicht mehr so wohl fühlt bei euch?
Ja, also da muss man, ja, man muss natürlich schon auch immer sehen, mit dem Klima kommen auch andere Problematiken eben. Und das ist schon so, also gerade der Müller-Thurgau wurde früher eigentlich hier überwiegend in den kühlen Lagen eben gepflanzt. Eben, das hat trotzdem eigentlich einen Wein immer gegeben, der eine ordentliche Reife hatte, eben für einen Müller-Thurgau, was auch immer etwas ein leichterer Wein eigentlich ist. Und das sind schon viele Lagen, wo man auch früher gesagt hat, ja, das ist für einen Müller-Thurgau gut, aber für die Burgunder ist es da zu kühl oder der kriegt Frost oder so irgendwas. Das ist dann problematisch. Da würde man jetzt keinen Burgunder pflanzen. Also das war dann, sag ich mal, in den 90er Jahren oder so oder in den 80er Jahren. Da gab es bestimmte Lagen, die waren eigentlich nur mit Müller-Thurgau bepflanzt. Und heute stehen da schon auch Burgunder, wie Weißburgunder, manchmal sogar Spätburgunder, wobei die immer noch die wärmeren Lagen dann bevorzugen.
Von welchen Maßnahmen reden wir denn? Wir haben jetzt gesagt, es gibt die Möglichkeit, auch sehr aufwendig übrigens, das mit der Bewässerung von Weinbergen. Du sagst, für euch kommt das jetzt erstmal nicht in Frage, du gehst da eher an den Boden, aber was kann man noch alles machen oder was machen Kollegen, um die Folgen des Klimawandels im Weinberg abzumildern?
Also im Thema Bewässerung muss man mal sagen, ich rede von meinem Standort hier. Und ich habe auch schon in Italien gearbeitet und so weiter. Es gibt Standorte, wo das nicht reicht mit dem Boden. Also ich rede von meinem Standort und von meiner Realität hier. Und das ist schon was, wo man auch immer, also ich würde auch nicht sagen, pauschal halte ich nichts von Bewässerung. Es gibt Standorte, da ist es unabdingbar und da kann ich den Boden öffnen, wie ich will, das ist zu trocken da. Aber dann sollte man sich einfach auch Gedanken über den Weinbau dort machen. Maßnahmen eben, wo man einfach auch mit diesen neuen, sage ich mal, Gegebenheiten da zurechtkommt. Also einmal auch die Entblätterung, die sollte man sich so ein bisschen anschauen. Auch da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut einfach davon lernen, indem man einfach mal in andere Regionen fährt, sich dort den Weinbau anschaut und guckt, was die da machen, wo es halt ja auch vielleicht die Gegebenheiten hat, die wir halt in 10, 15, 20 Jahren haben, weil die Weinberge legt man ja nicht nur für die nächste Saison an, sondern da muss man schon irgendwie 20 Jahre bis 40 Jahre in die Zukunft denken und da sollte der Weinberg auch noch funktionieren. Und dann kann man sich schon irgendwie da ein Bild machen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo nach Norditalien geht oder so. Also ich habe auch mal im Trentino gearbeitet, wo ich auch einige Dinge dort kennengelernt habe. Also das ist auch schon über 10 Jahre her, die heute halt für uns zum Problem waren. Also ob das irgendwelche Schädlinge sind oder ob das irgendwelche Gegebenheiten sind. Und ich denke, diese Region muss man sich auch ein bisschen anschauen und dann mit welchen Problemen sind die konfrontiert, und wie lösen sie die, ne? Und die haben ja schon Erfahrungen. Also da ist ganz der Dialog zwischen den einzelnen Winzer ist ganz wichtig irgendwo, dass man schaut eben, wo wurden schon solche Sachen getestet. Also wir kriegen zum Beispiel auch unser Pflanzgut oder so aus verschiedenen Regionen. Also die Reben, die wir hier pflanzen, die sind nicht alle hier gezüchtet. Sondern viele kommen eben gerade bei den Burgundern aus dem Burgund oder auch aus Südtirol haben wir einiges genetisches Material von dort, weil die natürlich schon auch auf wärmere Bedingungen gezüchtet wurden. Und das ist eben, sage ich mal, was, wo man sehr langfristig denken muss. Also erstmal die Wahl der also die Sorte, ja. Es ist eher die Wahl des Genet, also des Genpools, den ich nachher auch verwende, weil die Sorte, die ist sehr verwurzelt in der Region. Also ich bin kein Freund davon, alle 5 Jahre irgendwie die Sorten zu ändern, weil bis man eine Sorte irgendwie in Perfektion macht, das dauert ein bisschen. Und da braucht man Erfahrung und man hat auch einen gewissen eine Identität, die halt eine Region zusammen mit bestimmten Sorten hat. Und da bin ich ein großer Freund von. Deswegen machen wir hier fast nur Burgunder. Also, weil das ist für mich das, was den Kaiserstuhl hier, was das Terroir hier perfekt zusammenhält. Also die Sorte, die Böden, die klimatischen Bedingungen, und die Winzer und die Erfahrung der Winzer, das muss zusammengehen. Und das bildet nachher eigentlich die Identität der Region. Und da gehören für mich ganz klar die Burgundersorten dazu. Also ich würde auch sagen, eben, es gibt manche andere Sorten wie der Merlot oder so, der wird hier auch in den warmen Jahren reif. Aber der gehört nicht wirklich zur Identität des Kaiserstuhls.
Noch nicht?
Noch
Wer
nicht, ja.
weiß, wer weiß. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, im Sommer war es schon früher heiß und ja, Hagel gab es auch immer wieder oder so Regenereignisse. Klimawandel gibt es gar nicht. Was sagst du denen denn?
Ja, also wenn man ein bisschen sich die Forschung anschaut und so, dann kann man das einfach sehen. Die Leute, also ich empfehle jedem mal ein Praktikum im Weinbau zu machen und mal ein Jahr mitzugehen. Und ich glaube, da hat man eine andere Meinung dazu. Es ist natürlich, der Weinbau ist ein sehr, sehr interessantes Objekt, an dem man das sehr, sehr gut sehen kann, weil es eine Dauerkultur, das sehr, sehr gut dokumentiert ist. Und man hat einfach über Jahrhunderte einfach Daten, sei es über die Winzer, über die Forschung, aber früher auch die Forschung, die die Mönche schon gemacht haben, hat man Erntedaten ziemlich genau dokumentiert. Also gibt es Bücher drüber, das ist ganz interessant. Also an der Rebe kann man diesen Verlauf oder diese Entwicklung kann man wahnsinnig gut beobachten. Und im Weinberg kann man wenn man da einen Blick für hat oder beziehungsweise das mal der Blick geschärft wird, kann man das sehr gut beobachten. Und ich merke das immer hier. Also wir machen auch so Touren in den Weinberg. Das ist unsere venologische Exkursion, nennt sich das. Auch bewusst so betitelt, weil man da sehr viel über die Weinbergsarbeit und die Einflussfaktoren eben lernt. Wir fahren in die Weinberge. Ich erkläre eigentlich meinen Kunden dann eben, wie wir arbeiten und warum wir wie arbeiten. Und danach hat man einen anderen Blick dafür. Also sonst laufen die Leute hier durch die Weinberge und sehen Weinberge. Aber dass der Winzer da überall so ein bisschen dran rumschraubt und dies und das macht, um irgendeinen Effekt zu erzielen, das sieht man erstmal auf den ersten Blick nicht. Und dann merken die Leute schon auch, wie sehr wir uns auch in der Landwirtschaft einfach mit dieser Thematik beschäftigen, weil das ist letztendlich die Grundlage unseres Schaffens. Und alles, was sich verändert, darauf müssen wir reagieren, weil das ist schon auch für uns maßgeblich, weil wir auch in Zukunft erfolgreich wirtschaften wollen.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, hätte ich fast gesagt. Aber ich habe noch eine Frage. Vielleicht ein Blick in die unmittelbare Zukunft. Ist jetzt Ende Juli, kann man ja schon mal die Kälte, sagen wir mal, rausholen und entstauben. Weinlese ist nicht mehr allzu weit. Wann geht's los bei euch? Und wie wird der Jahrgang?
Also ich denke jetzt momentan jetzt durch die jetzt doch ein paar kühlere Tage jetzt, also vor 3 Wochen hätte ich noch gesagt, wir werden Ende August hier loslegen. Jetzt schiebt sich dann doch eher in September, denke ich. Also so die zweite Septemberwoche wird auf jeden Fall hier spätestens Start sein. Ja, momentan es sieht eigentlich ganz gut draußen aus. Es war ein sehr, sehr unkompliziertes Jahr, muss man jetzt sagen, auch sehr, sehr angenehm nach dem letzten.
Ja.
Das ist doch eher zu den komplizierteren Jahrgängen gehört hat. Ja, so war es jetzt doch eigentlich ein sehr, sehr dankbares Jahr für den Winzer. Wir hatten ein, ja, mittleren Vegetationsstand. Wir hatten auch genug Niederschläge über den Winter eben. Und dann hat sich mal kurzzeitig die Reife sehr stark beschleunigt durch diesen sehr, sehr warmen Juni. Und dann hatten wir jetzt aber auch wieder einen kühleren Juli. Und ich glaube eben, dass wir, also momentan in Weinbergen sieht sehr, sehr schön aus. Die Weinberge sind sehr gesund, die Trauben sehen gut aus, wir hatten keinen Hagel, wir hatten keinen Frost. Aber ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend mit Prognosen, was die Lese angeht. Das kann nächste Woche wieder anders aussehen. Also momentan erwarte ich eigentlich einen ganz guten Herbst und hoffe, dass es so bleibt, dass wir jetzt gute Bedingungen nachher in der Lese haben und nachher das auch gut vom Stock kriegen. Ja.
Gut, dann drücke ich die Daumen, dass es auch so bleibt und danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank und viele Grüße noch, Rheinhessen.
Ja, das war Johannes Rinker vom Weingut Knaap in Endingen am Kaiserstuhl, also ein Mann aus der Praxis, der den Klimawandel aus nächster Nähe beobachtet. Und was sagt die Wissenschaft zu dem Thema? Das klären wir in einer anderen Folge unseres Podcasts. Versprochen. Fest steht nur, und da sind sich Wissenschaft und Praktiker einig, der Klimawandel ist real. Und ihn wirksam zu begrenzen, erfordert eine globale Kraftanstrengung. Und das ist eine Aufgabe für mehrere Generationen. Nach allem, was die Wissenschaft heute weiß, werden weder wir noch unsere Kinder eine Rückkehr zu früheren, kühleren Klimaverhältnissen erleben. Entscheidend ist, wie stark sich das Klima weiter erwärmt und was wir gemeinsam dagegen tun. Und wenn ihr das Thema noch vertiefen wollt, im November im Rahmen unserer Weinentdeckerwissen Online-Seminare beschäftigen sich Christina Fischer und Alison Fleming, Master of Wine, damit, was der Klimawandel für die Rebsorte Riesling bedeutet. Das Ganze findet am Donnerstag, 6.11. um 19 Uhr statt. Teilnahme an dem Seminar ist kostenlos und wir packen euch den Link zur Anmeldung in die Shownotes oder schaut direkt nach www.deutscheweine.de und dann Schrägstrich WEW, wie Weinentdeckerwissen. Da gibt es übrigens jeden Monat außerhalb der Sommerpause ein Online-Seminar zu Themen rund um den deutschen Wein. Vor dem Novembertermin zum Klimawandel geben wir zum Beispiel einen Überblick über die Lagenklassifikation, moderiert von Caro Maurer, das am 4. September. Und am 2. Oktober widmen wir uns der Gärung. Ein faszinierender Vorgang, den uns Dennis Dume näher bringt. Wie gesagt, Anmeldung, Teilnahme sind kostenlos. Wer sich ein Weinpaket zu den Seminaren besorgen will, was durchaus sinnvoll ist, das muss man dann auf eigene Kosten machen. Es würde mich freuen, wenn der ein oder andere bei einem der Seminare mit dabei ist. Mich seht ihr dann auch in einer Nebenrolle. Ansonsten geht es natürlich auch hier weiter. Folge 76 unseres Podcasts erscheint Ende August. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.